Sie, meine Damen und Herren, um Verständnis für eine kleine Unbotmäßigkeit bitten, die ich gleich begeben werde, wenn ich nicht oder wenn ich gleich auf den Künstler oder Vorderen zur Reden komme, vielmehr über mein Gefühl über das Zustandekommen dieser Ausstellung spreche. Diese Gefühle der Genugtuung, mehr einer sehr großen Freude, das möchte ich sagen, des Triumphierens. Dort in Germersheim, ich hätte hier bei Ausrufezeichen dahinter, mit einer von Kunst ein vorzüglich ausgerichteten Ausstellung, eine Retrospektive, eine Huldigung an den Künstler, der einmal zu dieser Stadt gehörte, über Jahrzehnte gelebt, hier ein engagierter Bürger war, der malte in dieser Stadt, den man als Künstler doch nicht so recht hatte wahrnehmen wollen, aber muss nicht lamentiert werden. Schon gar nicht mit einem Vorwurf daraus abzuleiten sein, es ist ja so etwas kein Einzelschicksal, eher die Regel. Aber heute also hier in Germersheim mit einer hervorragenden Präsentation der Genugtuung sich einstellen, mal da einen, der den künstlerischen Weg des Künstlers, ein bisschen genauer verfolgen können. In all diesen Jahren. Ich freue mich für dich, Fred. Ich freue mich auch für die Stadt. Ich gratuliere den Kunstverein für diese mustergültige Ausstellung. So wäre denn also alles doch so, dass einer letztendlich Anerkennung findet, wenn er eine Sache nur mit Ernsthaftigkeit und mit lebenslanger Hingabe betreibt, sich damit schon einen zweiten Kopf. Die Kunstgeschichte und die Geschichte von den Künsten und ihren Märkten wären eigentlich anderes. Wer als junger Mensch sich nicht breit gemacht hat auf dem Markt, ist nicht drin. Und wer der Dialektik ist, immer neuer, immer anders werden sollen, sich nicht aussetzt. Eine Dialektik, die das Jahrhundert heute genau nachzeichnet. Ich sehe auch, wie auch immer, dieses Schlag auf Schlag in der Kunstentwicklung hat unser Kunstverständnis geprägt. Und nun, ich füge ein Endlich hier ein. Nun endlich ist es seit einigen Jahren so, ein Zustand eintretend, der uns erlaubt zu sagen, sie sind wieder da, die Expressionisten, in dem Augenmaß. Und nicht mit der gestischen Unruhe oder dem analysierenden Blick. Wir sind wieder in der Lage, all das, was das Jahrhundert hervorgebracht hat, in einer Gesamtschau und gleichzeitig zu sehen und anzuerkennen. Postmodern, Multi, Nismodern, welchem Kunstwort man es auch immer benennen will, nicht die Freiheit natürlich, sondern die Ebenbürtigkeit der Stile. Thorin, der über viele Jahre kaum einmal in einer Galerie vertreten war, ist nun da, mit Ausstellungen, ausgesuchten Ausstellungsorten, das war an der Zeit. Und ich glaube, es wäre ebenso an der Zeit, dass ich nun auch einmal eine Kunstzeitschrift oder das Höhepunkt einer angesehenen Zeitung und einer Monographie kümmert. Genug, sondern Genugtuung über diese Ausstellung ist eine Fülle-Raison, werden in Fragen der Kunstrezeption. Das Faszinierende an dem gesamten Övre Thorings. Sie sehen hier in dieser Ausstellung, wenn ich einmal abschätzen sollte, weniger als ein halbes Zehntel seiner Gesamtproduktion. Das Faszinierende ist die stilistische Treue sich selbst. Gewiss erkennen wir da im Bereich Malerleben phasenhaft auch Veränderungen, variative Bereicherung und Anreicherung, die auch das Zurücknehmen oder das Beschränken. Und doch, der Künstler ist sich treu geblieben und er hat einen Mut auch Anhieb, mich anzusehen, ob es im Jahr 1936 oder 1942 oder 1989 entstanden sind. Es gibt Maler, die in 40 oder 50 Jahren der Kunstproduktion 10-mal ihren Stil gewechselt haben. Wir sollten das keineswegs als Abwertung einer Künstlerpersönlichkeit annehmen. Dort aber ist bei seinem Stil geblieben und sein sich weiterentwickeln ist das innere Ausfüllen einer selbstgewählten künstlerischen Destination. Das ist dies natürlich gleichermaßen ein persönlicher wie auch ein ästhetischer Wert. Ich selbst weiß aus dem langjährigen Umgang mit dem Künstler und vielen Jahren der Bekanntschaft und der Freundschaft, dass Teufel sich keineswegs ausgrenzt. Er liebt die Moderne, kann sehr viel dazu sagen. Ja, ich weiß, dass er sehr nah, aber er malt nicht die Sinn. Ich werde mich an ein Gespräch nie erinnern, wenn er mir einmal sagt, Sinn du willst. Ja, er liebt die Moderne, er gründet sich von der Technik her durchaus auf ihres Formenkanons bedingen und auch mit vorzeigbaren Produkten auftragen. Doch sei ihm klar, dass er so malen muss, wie er malt. Selbstgewählte künstlerische Destination, philosophischer Glaube, vielleicht daran, dass eine Entscheidung sich selbst zu erfüllen und zu tragen vermöchte, wenn man sich hier mit Ernsthaftigkeit und mit Hingabe und Liebe widmet. Ich glaube, wir sind heute in der Lage zu erkennen, dass sie Früchte getragen hat. In meinem Gesamtwerk, das so für sich so etwas wie Einmaligkeit beanspruchen darf. Wollte man versuchen, sich stilistisch der Zeitfolgens zu nähern, wie darf sich ihn etwa einzuordnen, müssen wir Begriffe und historische Einordnungskarten verlassen und nach anderen Kriterien und Merkmalkategorien suchen. Für mich ist heute einer, der mit dem Auge malt. Wir werden das Anschauen, das Betrachten, das mit dem Blick eintauchen in das Sujet, der Auslöser und der Hauptvorgang beim Verstehen eines Bildes darstellen. Das war lange so gewesen, eine Tradition muss doch nicht so sein. Wir kennen die Gegenmodelle, das gestische Malen, bei dem einen von ihnen herkommt der Impuls. In einem malerischen Gest konkretisiert, das analytische, konstruktive Malen, dem ein Kalkül zugrunde liegt, dort im Malen im Auge. Was er gesehen hat, muss er aus Aquarellpapier bringen. Das muss nicht Wiedergabe sein, aber es soll eine ebenbürtige Wiedergabe eines als schön erkannten. Es kann nicht anders sein, als dass von einem Dinglichen einer Landschaft zum Beispiel ein abgelegtes Sein ausgeht. Aber Dinge besitzen als solche eine Anmut. Sie erhalten Anmut erst durch den Blick des Betrachters, der sie mit seinem Anschauen zu einem ästhetisch Dinglichen macht. Ich glaube, es ist nicht nur Mutmaßung in diesem Vorgang, in diesem Hin und Her zwischen Ding und Person, zwischen Sujet und Künstler, eine archaisch magische Grundhaltung des Menschen, des Künstlers vor allem zu sehen. Das dürften schon die Anhänge von Kultur, der gegrabene Strich des Wortes, des Lieds, diese Leistung des Menschen zurückzuführen sein. Dass er das Draußen durch seinen Blick beseelt, der als Angehöriges sein, ihm wieder zurückkommt und ihm die Hand führt. Torrens Bilder sind hierfür ein beredtes Beispiel. Was er malt, sind, würde man es mit Worten wiedergeben wollen, Lebens Lindenstadt, Bergland, Waldbach, See, Birke. Was aber auf dem Aquarellpapier zu lesen ist, sind Lichtdurchflutungen. Duftigkeit, Wolken aufgewühlt, Wasser, Strandlinien, Bewegtheit, Nachtbedrohung, Wildheit des Flusses des Abendhimmels. Ich schränke das Ungesagte etwas ein. Torrens ist natürlich Maler von großer Professionalität. Er weiß, wie man Papier behandelt, welchen Grad von Feuchtigkeit oder von Nässe zum Beispiel es besitzen muss, um genau diesen Effekt und Eindruck wiederzugeben, den er im Auge hatte. Er weiß genau, welche Farbe und Farbmischung so oder so sich verbindet oder abstößt. Er kennt die Aussagekraft von Tusche, Kohle, Pastell, Fleisch und so fort. Und er weiß nicht von Instinkt, welche malerischen Gestus er auf seinen Platz zu bringen hat. Von daher befähigt sich ja ebenso gut ein moderner Maler, der die malerischen Errungenschaften des Jahrhunderts sehr wohl in seinem Stil zu integrieren weiß, um ihn und sich zu eigen macht. Und wenn Sie, meine Damen und Herren, beim Rundgang nachher durch die Ausstellung verfügen über die wollen, Teile und Ausschnitte eines Bildes als Gesetz nehmen, als Ausschnitt, Vergrößerung gewissermaßen, werden Sie darin Matisse und Miro und Mönche Korinth und begegnen. Um die Künstlerpersönlichkeit Torrens sein Werk verstehen und einschätzen zu können, ist es, glaube ich, nicht abwegig, die ganze Persönlichkeit wenigstens umrisshaft nachzuzeichnen. Torrens ist nämlich auch der ganz andere, einer der Kanten und der Profil hat, ist einer, der sich einmischt, eigentlich in Dinge des gesellschaftlichen Lebens, in die Diskussion, über Fragen des Glaubens, der Pädagogik, finde ich mich ein mit Vehemenz und mit kraftvollem Engagement. Ich vermute, ich spekuliere, könnte es ein Grund sein dafür, dass seine Landschaften die Reinheit des Tages vor dem letzten Schöpfungstag sind. Bevor der Mensch mit Rot in die Gottes Schöpfung hat einweihen können. In der Tat, Dorin bildet Landschaften nach, ihre Sanftheit, ihre Wildheit, wie sie Ebenbild der ersten Schöpfung sein können. Landschaften noch vor dem Auftauchen des Menschen, der darum in seinen Bildern fast nie erscheint. Und auch das von Menschen geschaffen, Häuser, Brücke, Boot, erhält einen Anhang, einen Anhauch wie vor dem ersten Schöpfung. Lassen Sie mich an dieser Stelle noch ein, zwei Facetten im Gesamtbild hinzufügen. Dorin, das ist schon gesagt worden, ist Musiker. Musiker von hohen Qualitäten. Ich kenne ihn jetzt aus vielen Jahren gemeinsamen Musizierens. Überraschenderweise, ich sage überraschenderweise, weil sein Bild eigentlich in anderen Schriften nahelegt. Überraschenderweise ist es nicht die Musik der Romantik, die besonders anspricht. Nicht die Musik der Spätromantik und der allerspätesten Romantik, die er als junger Mensch ja noch als damals zeitgenössische kennengelernt haben muss. Es ist die Musik von Johann Sebastian Bach, die anspricht, mehr erfüllt. Soviel ich weiß, hat er sich das gesamte Orgelwerk Bachs erarbeitet. Musik also, die in ihrer Sinnlichkeit den Hörer schulden, doch auch einen geheimen Konstruktionsplan folgt. Das mag so vereinfacht genommen werden. Und ich bin der Meinung, dass so auch dort ins Bilder angelegt sind. Das, was ihn anmutet, was sein Auge an mir gesehen hat, ist schon auf dem Blatt, bevor der erste Pinselstrich gemacht wurde, nicht als Kalkül, wohl aber als kunstgeheime Projektion. In Torrens Bildern ist viel Musik und Komposition enthalten. Ich will das an drei, vier Fragen darlegen. Ich erkenne auf dem Bild mir gerade gegenüber zwei Uferlinien. Zwei Uferlinien, die zwar den gleichen grafischen Duktus besitzen, von Kasten weg, aber doch voneinander weglaufen und sich im Wegstreben wieder ergänzen zu einem komplementären Rhythmus, der sich im Gesamtklang als ein zusammenhängendes darstellt. Dieser Rhythmus teilt sich auch dem Wasser mit. Das zentrale Motiv, die Bauerngruppe, Kugelbäumen greift thematisch auf, was in den vorderen Baum schon motivisch vorgegeben war und als gewissermaßen variative Durchführung, die auch nun noch die andere Uferseite, die uns näher übergreift. Und wie ein Gegenthema die zwei Bäume im Vordergrund. Wie ein Gegenthema die Schräge, also in das Bild hineinweisen, und auch die Anfälligkeit der Sanftheit dieser Stimme hinweisen. Noch deutlicher ausgeprägt scheint mir dieser Vorgang des Komponierens diesem Bild zu entnehmen zu sein, das ganz aus einer einzigen Falle ohne die Bewegung sich dieses Bild jetzt metaphorisch durch das ganze Bild baut, ja selbst zum Bild wird. Es taucht abermals auf eine komplementäre Bewegung, links im Bild von ihm ausgesehen, des Wassers, das Gegenbild. Das Bild vom Gernsheimer Reinhard, ich glaube, es ist der Reinhard, das ist das letzte in dieser Reihe, entwickelt sich dann aus dem zentralen Motiv Damm, der auch zentrale Ort des Bildes ist. Die horizontale Pfade teilt sich dem Wasser mit. Ebenso den nach hinten verlaufenden, erahnten Uferlinien und ist selbst noch im zitternden Verlauf der Baumreihe zu erkennen. Gerbersheim auf die Josef Burgstraße, so sehe ich das jedenfalls, das zweite Bild dieser Reihe, ist wie ein Rondo komponiert. Wenn Sie von rechts nach links sehen, Bäume, Haus, Baum, Haus, Baum, Haus, Baum, Häuser. Und wie ein groß angelegter, durchkomponierter Solo-Teil, ein Ritornell, der Himmel, der aus der Anreihung ausbricht mit expressiver Ungestücktheit. Oder nehmen wir das Bild, das hintere Bild in dieser Reihe, ein gewöhnliches Bild, Sie werden es dabei genauer sehen können, ein aufreichendes, expressives Bild, ein gewöhnliches Bild, der die gesamte Reliefenergie der steilen Abhänge motivisch in sich aufnimmt und sie zutage trägt. Ein Bild, die aus einem bis an die eine Toccata. Das Schwarz ist die Geste dieses Stürzens, Fallens und Fließens auf, teils als Entsprechung, teils als Kontrast. Eine französische Mittelgebirgslandschaft, Rom, das letzte Bild, in der dieser Reihe ein unruhiges Relief, Gebirgsrelief mit starker Komponente, die nun aber von Landschaftskulisse zur nächsten sich entfernen, verdanntes Wunder wird und in einer fast horizontalen Ende das Paketchen Karten endet in einem heileren, Meine Verlobung, dass gerade in den entstandenen Bildern, in Gernersheim entstandenen Bildern, im Strandlinien, in der Baggersee, im Wolkenzug und so fort, ein solcher Kompositionsplan enthalten ist, den die Tracht zu empfinden, bei den Bildern nachher Gelegenheit haben. Ich muss gestehen, dass ich in den vielen Jahren unserer Freundschaft Torin kaum ein einziges Mal malen. Ich kenne auch keine Skizzen und keine aufgegebenen Arten. Torin malt vor dem Objekt. Das geht so. Ist draußen länger Wetter, dann geht er hinaus oder er fährt. Ich habe noch ein paar äußerst befremdliche Fahrzeuge in Erinnerung. Aquarellpapiere, Pinsel, eine Flasche Malwasser werden eingepackt. Keiner ist dabei, falls der Malerfreund draußen hat. Am Abend kommt er heim, vier, fünf fertigen Bilder. Es werden vielleicht ein paar Retuschen zu Hause angebracht. Ein unfertiges Bild nimmt er beim nächsten Maltermin wieder mit hinaus. Malt vor dem Objekt weiter. In so einem Laufe entfallen wir Hunderte. Ich schätze, aus 1000 Arbeiten entstanden. Ich habe mit diesem Bekenntnis einer Unzulänglichkeit des Mangels meine Ausführungen beendet. Ich weiß im Grunde genommen nicht, wie Torin wirklich mag. Und weiß auch nicht, ob er meine Sicht seines Arbeitens teilt. Sollen wir das einmal dahingestellt, sehr lassen, sei wir ganz einfach in diesem Augenblick froh darüber, einen kleinen Teil seiner Ausstellung wenigstens seines Gesamtbüros hier in Gernersheim, in der Stadt, der so viele Jahrzehnte gelebt hat, zu sehen zu bekommen.